Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit des Bistums Trier. Mittlerweile geht der Name schon flüssig von den Lippen, Papst Leo der 14. Diese Podcast-Folge erscheint am Samstag, den 17. Mai 2025. Am Tag danach, Sonntag, den 18. Mai, findet in Rom die Amtseinführung statt von Leo dem 14. mit einem festlichen Gottesdienst. Das ist für uns nochmal Anlass zu fragen, was können wir erwarten vom neuen Papst? Seine Namenswahl, Leo der 14., was bedeutet die? Aber auch, wie ist er denn so im Umgang mit anderen Leuten? Das kann zum Beispiel Lukas Bodenstein schildern, Referent für Medienkompetenz im Bischöflichen Generalvikariat in Trier. Lukas Bodenstein hat Theologie studiert und 2012 war er zum Außenstudium in Rom an der Ordenshochschule des Dominikanerordens. Und in einer Ringvorlesung dort hat er auch Robert Prevost erlebt, damals noch kein Kardinal, sondern Generalprior des Augustinerordens.
Ja, hab mir das angehört und hab einen netten, aufgeschlossenen Herrn, der sehr sympathisch rüberkam, erlebt, der auch schon relativ polyglott daherkam, aber eigentlich herrlich unaufgeregt war, sehr klar und ruhig damals referiert hat und gesprochen hat und relativ cool, würde ich mal sagen, im Umgang damals war. Die Leute, die er damals schon kannte, die haben auf Englisch mit ihm gesprochen, haben ihn einfach als Bob angesprochen oder einfach als Father Robert. Das war also ziemlich unaufgeregt alles.
Auch Bischof Felix Genn kennt Papst Leo persönlich und zwar noch intensiver. Felix Genn stammt aus dem Bistum Trier, war dort Weihbischof, bis er Bischof von Essen wurde und dann Bischof von Münster. 16 Jahre lang, bis zum März dieses Jahres, da hatte er das Alter für den Rücktritt erreicht. Er ist aber noch im Vatikan Mitglied des Dikasteriums für die Bischöfe und das schon seit 2013. Seit 2020 war auch Bischof Robert Prevost Mitglied dieses Dikasteriums, seit 2023 dann dessen Leiter und in dem Zusammenhang wurde er auch Kardinal. Bischof Genn kennt den jetzigen Papst also seit 5 Jahren, hat mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe Bischof Genn in Rom erreicht und zunächst gefragt, wie Robert Prevost auf ihn gewirkt hat.
Höchst sympathisch. Also ich bin sehr, sehr froh, sehr berührt und der menschlichste Zug hat sich für mich gezeigt, als er auf der Loggia zum ersten Mal stand und doch schlucken musste. Das heißt, er hat sicherlich auch mit Tränen gerungen, weil er gespürt hat, mein Gott, was kommt da auf dich zu?
Wie gesagt, Bischof Genn kennt Papst Leo aus der Behörde, die sich darum kümmert, neue Bischöfe zu finden, die also Weichen stellt für die Zukunft der Kirche. Deshalb gerade mal die Zwischenfrage, auf was hat Robert Prevost da Wert gelegt? Was für eine Vorstellung hat er von einem guten Bischof?
Wenn ich das mal zurückblickend und auf alles schaue, was ich mit ihm erlebt habe, würde ich sagen, dass der Bischof ein Mann ist, der fähig ist, das, was man mit dem Bild des Hirten bezeichnet, auszufüllen. Also Führung wahrzunehmen, Sorge für die Gläubigen, fähig zum Gespräch und zum Dialog und von daher auch ein Menschenbezogener, so wie er es selber ja auch ist.
Menschenbezogen, aufgeschlossen, unaufgeregt, sympathisch. So beschreiben meine beiden Gesprächspartner Robert Prevost. Und wie ist dann der Führungsstil des neuen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche? Bischof Felix Genn?
Zulassend, raumgebend, sich nicht jetzt irgendwie in den Vordergrund spielend, eher zurückhaltend, aber die Leute ausreden lassen, dann trotzdem durchaus zu einem klaren Urteil zu kommen. Ich habe allerdings auch noch eine andere Überlegung. Man muss sich mal vorstellen, der leitet einen weltweiten Orden und der wird 2-mal zum General gewählt. Also das heißt ja was, der muss ja führen können.
Denn Robert Prevost ist ja Mitglied des Augustinerordens, eines Bettelordens wie die Franziskaner und die Dominikaner. Und 2001 bis 2013 war er Generalprior dieses weltweiten Ordens mit Sitz in Rom. Diese Ordensmitgliedschaft kann man ihm auch anmerken, findet Lukas Bodenstein, der Robert Prevost ja während seines Studiums in Rom erlebt hatte und der sich näher mit dem Augustinerorden beschäftigt hat, sich auch mit anderen Ordensangehörigen darüber unterhalten hat.
Viele, die ihn als ruhig beschreiben, so sagen auch Mitbrüder von ihm, nehmen wahrscheinlich diese innere Ruhe oder das etwas in sich Gekehrte wahr, was eigentlich zum Charakterzügen der Augustiner zählt, den Weg nach innen zu suchen, ohne sich von der Außenwelt abkapseln oder abkehren zu wollen.
Das würde ja auch nicht passen. Orden bedeutet ja Gemeinschaft, gerade bei den Augustinern auch Freundschaft.
Das macht sicherlich einen großen Teil seiner eigenen Spiritualität aus. Die Freundschaft zu anderen zu suchen und in dieser Freundschaft Gott zu suchen.
Damit im Hinterkopf nochmal zurück zum Führungsstil von Papst Leo. Danach habe ich auch den Theologen Dr. Michael Schäfers gefragt, Referent beim Bundesverband der katholischen Arbeitnehmerbewegung, KAB. Michael Schäfers kennt zwar den neuen Papst nicht persönlich, traut sich aber mit aller Vorsicht eine Einschätzung zu.
Dieser Mann kommt aus der Kurie. Er hat eine bestimmte Karriere hinter sich in der Kurie. Und ich glaube, er ist mit anderen Machtpotenzialen versehen, in Anführungsstrichen. Dadurch, dass er einmal salopp formuliert der Personalchef, ne, sozusagen des obersten Managements in dieser Kirche war, kennt er da natürlich jeden Einzelnen sehr gut. Und ich glaube, da wird er anders agieren als Franziskus. In der machtpolitischen Frage der Kirchenreform gilt er ja als ausgleichend. Das würde ich auch so sehen, dialogisch. Aber ich würde hinzufügen, als sehr bestimmt. Er weiß genau, was er will. Er wird, glaube ich, in einigen Sachen nochmal, ich sag mal, die ein oder andere Sache schärfer angehen, auch versuchen zu klären, bei aller Dialogbereitschaft.
Soweit mal dazu. Mit Michael Schäfers habe ich aber vor allem über ein anderes Thema gesprochen, nämlich über die Namenswahl des neuen Papstes, Leo der 14. Als der Name verkündet wurde von der Loggia des Petersdoms, hat es bei vielen BeobachterInnen gleich Klick gemacht. Mit dieser Namenswahl knüpft Robert Prevost an bei Papst Leo dem 13. Theoretisch hätte es auch ein anderer der vielen Leos sein können, zum Beispiel der allererste Leo der Große. Aber mittlerweile hat der 14. Leo ja selbst bestätigt, dass er beim 13. andockt. Also, wer war dieser Papst Leo der 13., von dem jetzt alle reden? Italiener war er. 1810 geboren, 1878 wurde er Papst, in unruhigen Zeiten für die römisch-katholische Kirche. Wenige Jahre zuvor war der Kirchenstaat endgültig verloren gegangen. Als staatliche Größe verblieb den Päpsten nur die winzige Vatikanstadt. Die mehr oder weniger erfolgreichen Revolutionen um 1848 herum hatten Politik und Gesellschaft in Europa umgekrempelt. Republik, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit waren Begriffe der Zeit und dazu die industrielle Revolution. Das Papsttum verlor erheblich an Macht und Einfluss. Wie ging der damals neue Papst Leo der 13. damit um, Michael Schäfers?
Leo der 13. bemüht sich dann, die Anerkennung des Papsttums wieder zu gewinnen. Die weltliche Macht des Papsttums ist verloren und Leo der 13. konzentriert sich darauf, die Kirche als moralische und sittliche Instanz zu installieren, als Machtinstanz zu institutionalisieren in diesem Bereich. Das ist sein Hauptanliegen.
Und dabei nimmt er die Arbeiterschaft in den Blick, die im Zuge der industriellen Revolution immer größer wird.
Die Arbeiterschaft oder wir können auch ruhig sagen, die Proletarier der damaligen Zeit waren auf allen Ebenen benachteiligt. Sowohl in ihren sozialen, in ihren bürgerlichen, also politischen Rechten, in wirtschaftlichen Rechten, in ihren Lebensformen und waren sozusagen die Outcast der damaligen Gesellschaft. Und fast niemand hat erst das Leiden so richtig wahrgenommen in der Kirche. Aber es ging darum, wie können die grundsätzlich in die Gesellschaft, in die Wirtschaft und auch als politische Akteure integriert werden.
Leo der 13. veröffentlicht 1891 die berühmte Enzyklika Rerum Novarum über die neuen Dinge. Gemeint ist die soziale Frage, die zu Ende des 19. Jahrhunderts zu sozialem Sprengstoff geworden war.
Er wollte das, was vielleicht heute auch noch eine aktuelle Frage ist, aber nicht mehr im Hinblick auf die Arbeiterschaft, diejenigen, die außerhalb der Kirche standen, für die Kirche zurückgewinnen. Das war das Grundanliegen sozusagen, den Arbeiterinnen und Arbeitern klarzumachen, dass sie in der Kirche eine mächtige Verfechterin ihrer Anliegen haben, ihrer Interessen haben. Man muss heute sagen, dass das leider nicht gelungen ist. Die Kirche hat trotz Rerum Novarum 1891 nach und nach die Arbeiterschaft mehr und mehr verloren, was heute nicht mehr die Herausforderung ist auf die Arbeiterschaft, aber auf andere Gruppen hin, die wir verlieren. Insofern kann man also die Rerum Novarum Enzyklika sehr gut aktualisieren. Wo sind denn heute die Benachteiligten? Wo stehen die heute an dem Rand gedrängt? Oder wie Papst Franziskus gesagt hat, wo stehen denn die Menschen, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, die zu Müll gemacht werden in unserer kapitalistischen Gesellschaft? Und die aufzunehmen und hinzuschauen, was passiert da eigentlich? Was müssen wir tun? Und was ist unsere Aufgabe als Kirche? Das ist, wenn man Leo XIII für Leo XIV aktualisieren will, für mich die entscheidende Frage dieses Pontifikates.
Im späten 19. Jahrhundert war die Gesellschaft also tief gespalten. Wo sieht Michael Schäfers von der katholischen Arbeitnehmerbewegung heute entsprechende Spaltungen?
Da brauchen wir ja nur in die Welt hineinschauen im Moment. Wenn wir zwischen dem globalen Süden und uns dem globalen Norden das Verhältnis angucken oder wo die Auswirkungen des Klimawandels, des Unaufhaltbaren aufschlagen werden, wo die Opfer erzeugt werden, wo die zu finden sein werden, da stellt man fest, dass diese, ich nenne das mal bewusst Dichotomie, also diese Zweiteilung in Rerum Novarum heute auch analytisch in vielen anderen Bereichen noch zugänglich ist. Wie führen wir diese gespaltene Welt zusammen? Das ist eine Grundfrage geblieben bis heute.
Steht also Leo XIV. Vor ganz ähnlichen Herausforderungen wie sein Namensvorgänger Leo XIII.?
Historische Vergleiche sind ja immer schwierig. Aber wenn man so die Grundpositionen sich mal anguckt, in denen sich die Kirche oder unsere Kirche heute befindet, dann ist das sicherlich richtig. Für beide Päpste stellt sich die Grundfrage, wie muss Kirche sich heute angesichts dieser gesellschaftlichen, sozialen und auch wirtschaftlichen Veränderungen denn neu aufstellen? Das ist durchaus ein Kontinuum geblieben. Kirche neu, ich würde sagen, grundlegend verständlich zu machen für viele und auch nochmal in ihrer Funktion heute neu zu situieren. Das ist eine Herausforderung, die an beide Päpste gestellt worden ist, beziehungsweise gestellt wird.
Nun hat Papst Leo XIV. Seine Namenswahl ja auch schon selbst gedeutet, mit Hinweis auf den geradezu explodierenden Einfluss von künstlicher Intelligenz, KI. Das ist für ihn offenbar nicht ein Aspekt unter vielen und Michael Schäfers erläutert, warum das so ist.
Der neue Papst kommt von einem Denkansatz her, wo es ihm vor allem darum geht, welche Prozesse kann der Mensch steuern. Sein theologischer Grundansatz ist, im Vertrauen auf Gott können wir Menschen diese Welt verändern. Und bei der KI ist das große Bedenken, dass es sozusagen eine Verselbstständigung des technologischen Paradigmas, das ist ein Begriff, der in der päpstlichen Soziallehre seit langem vorkommt, des technologischen Paradigmas sich durchsetzt, was sozusagen nicht mehr beherrschbar ist, was im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr menschlich ist, menschlich gesteuert ist. Und damit treten wir nach seiner Analyse ja in eine völlig neue Phase ein, dessen, dass Prozesse sich unabhängig von menschlichen Eingriffen in irgendeiner Form selbstreferenziell steuern. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Die ist durchaus vergleichbar mit den Herausforderungen, die Leo XIII. Benannt hat, nämlich der auch von der Entwicklung der Maschinen gesprochen hat, von dem, dass die Antaktung des Menschen an die Takte der Maschinen erfolgt, sie sozusagen, ich sag's mal salopp, ihren Geist abgeben müssen, um im industriellen Fertigungsprozess bestehen zu können. Das ist eine interessante Parallele und nochmal bei KI natürlich eine Zuspitzung dahingehend, dass es wirklich nochmal um eine neue Technologie geht mit ganz anderen Möglichkeiten, ortsungebunden und so weiter und so fort.
Leo XIV. Robert Prevost, Philosoph, Theologe, Mathematiker, Missionar, Augustiner, Generalprior, Leiter eines Dikasteriums, Kardinal und jetzt Papst. Er ist auf alle Fälle in dieser Frage auf der Höhe der Zeit. Und das betrifft offenbar auch sein Engagement für Frieden. Da hat er ja sofort sozusagen einen Marker gesetzt. Dazu nochmal der Theologe Lukas Bodenstein, der am Anfang dieser Folge schon zu Wort kam.
Ich glaube, ein ganz großer Aspekt, der noch kommen wird zum Thema Brücken bauen, ist der Aspekt des Friedens. Seine ersten Worte, wie er selber ja gesagt hat, der erste Gruß des Auferstandenen Jesus Christus war, der Friede sei mit euch. Und da ist ein Akzent gesetzt worden. Oftmals wird ja politisch gesagt, Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Wir gucken hier in Europa viel auf die Ukraine, auf den Nahen Osten. Es findet auch viel Krieg, sagen wir mal so, in Südamerika statt, was bei uns gar nicht so im medialen Zentrum steht. Da hat er sicherlich auch eine gute Einschätzung, was in den südamerikanischen Ländern passiert. Und es wird sicherlich auch ein ganz großes Thema Frieden bei ihm geben. Und damit ist er im wahrsten Sinne des Wortes ein Pontifex.
Also ein Brückenbauer. Und auch dabei hat der Papst das Thema KI, künstliche Intelligenz, im Blick, sagt Michael Schäfers von der katholischen Arbeitnehmerbewegung.
Wenn ich ihn richtig verstehe und auch das, was er vorher dazu geschrieben hat, gibt es diesen Zusammenhang zwischen dem Riesenthema Frieden, was er aufgemacht hat, und KI bei ihm sehr früh. Denn er denkt darüber nach, ob denn Kriege menschlich unabhängig geführt werden könnten, gesteuert durch künstliche Intelligenz, in der es keinen moralisch und sittlichen und auch völkerrechtlichen Eingriff mehr gibt. Sondern die Technik, das technologische Paradigma führt diesen Krieg. Ich spitze und verkürze jetzt etwas zu. Und das ist, glaube ich, auch, was seine große Befürchtung ist und warum genau diese beiden Themen so wichtig bei ihm am Anfang stehen. Die stehen nicht isolierter, sondern die sind bei ihm gekoppelt.
Leo der 14. Wenn meine Gesprächspartner recht haben, hat er einen anderen Leitungsstil als sein Vorgänger Papst Franziskus. Zuhörend, beteiligend, aber offenbar, sagen wir mal, entscheidungsstärker. Mit Franziskus verbindet ihn die Wachheit für soziale Themen und der Einsatz für Frieden. Und auch, dass viele Menschen ihn grundsympathisch finden. Zum Schluss also noch die Frage, und die jetzt wieder an Felix Genn, den früheren Weihbischof in Trier und Bischof von Essen und Münster, von Franziskus zu Leo: Bruch oder Kontinuität und wie viel?
Was mir gut gefallen hat, ist, er lässt Franziskus einmalig sein. Das fängt bei der Kleidung an, das fängt bei der Begrüßung an, das geht weiter über die Wahl des Namens. Er ist er. Und Franziskus ist Franziskus. Und das finde ich gut, ohne damit irgendwas zu brechen, sondern im Gegenteil, er bezieht sich ja auch öfters auf Papst Franziskus, sondern er wird seinen Stil finden, aber er weiß auch, dass vieles weitergeführt werden muss und weitergeführt werden sollte, wenn er zum Beispiel das Stichwort Gespräch, Friede, aber auch Synodalität erwähnt. Also ich sehe da durchaus eine Kontinuität, aber sicherlich auch mit einer Akzentuierung durch seine Persönlichkeit, seine Vorprägung und seine Theologie.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.